Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Dieses Mal tatsächlich eine Woche früher als geplant. Was einfach daran liegt, dass ich dieses Gespräch nicht zurückhalten wollte, denn es passt einfach zu gut in die aktuelle Debatte. Ich habe heute nämlich Annalena von Hodenberg zu Gast, Mitbegründerin und Geschäftsführerin der Organisation HateAid. HateAid, so ist es auch auf der Website der Organisation zu lesen, will die Demokratie im digitalen Raum stärken. Hass, Gewalt und systemische Desinformation setzen unsere Meinungsfreiheit im digitalen Raum unter Druck, heißt es dort. Die Organisation will dazu beitragen, Meinungsfreiheit zu wahren und Teilhabe zu ermöglichen. Mit ihrer Arbeit will sie helfen, Gesetze wie das Europäische Digitale Dienstegesetz durchzusetzen, mit dem Online-Plattformen verpflichtet werden, gegen Hassrede, Fälschungen und Desinformationen vorzugehen. HateAid und auch die Gründerin sind in den letzten Wochen und Monaten aber immer wieder unter Beschuss geraten. Es ist mir unter anderem unter meinem eigenen Instagram-Reel aufgefallen, dass ich anlässlich des Falls rund um Colleen Fernandes gepostet habe. In einigen Kommentaren heißt es zusammengefasst, dass linksaktivistische Organisationen wie HateAid nun profitieren würden, um nach ihrem Willen Gesetze zu beeinflussen. Nun gut, schwurbelige Kommentare auf Social Media kennen wir alle, aber auch CDU-Politiker Christoph Ploß bedient sich an dieser Sprache und schreibt auf seinen Kanälen, linksaktivistische Organisationen wie HateAid dürfen keinen Cent der hart erarbeiteten Steuergelder mehr erhalten. Was dahinter steckt und warum sogar die US-Regierung die zwei Gründerinnen auf dem Kicker hat, möchte ich heute mit Annalena von Hohenberg besprechen. Sie selbst ist ursprünglich Journalistin und wurde erst vor wenigen Monaten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Gelobt wurde ihre Pionierleistung für die Gründung der ersten bundesweiten Beratungsstelle, an die sich Menschen in Fällen von digitaler Gewalt wenden können. Ihr seid neugierig geworden? Sehr gut, wir gehen rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Annalena von Hohenberg. So, und wir sind drin im Gespräch mit Annalena. Hi Annalena, ich freue mich total, dass du am Start bist. Und bevor wir über HateAid sprechen, würde ich total gerne noch mal ein bisschen mit dir über deine Person, über deine Entwicklung sprechen. Du bist ja ursprünglich Journalistin, könnte man gar nicht meinen, weil also viele haben jetzt vielleicht auch Juristin im Kopf.
Genau, das ist aber nicht so. Genau, ich bin Journalistin, ich komme aus dem Nachrichtenjournalismus, ich habe beim Fernsehen gearbeitet, unter anderem bei RTL und beim NDR. Und bin so ein bisschen in dieses, genau, durch HateAid eben auch in diesen ganzen juristischen Bereich reingekommen, habe mir auch ein bisschen Wissen angeeignet, aber die juristische Stimme bei uns ist eben meine Co-CEO Josephine Ballon. Also wir sind sozusagen dieses Team, die eine ist die Juristin, die andere ist eben die Journalistin und damit können wir ganz gut eigentlich die Themen, die wir bei HateAid bearbeiten, können wir ganz gut abdecken.
Wie kam es denn 2018 dazu, dass ihr beide gemeinsam gesagt habt, wir müssen hier irgendwas tun. Das ganze Fass ist gerade am Überlaufen.
Genau, also das Thema war, wir haben halt gesehen, dass gerade im Digitalen, also dass die sozialen Medien einfach so krass wichtig geworden sind, um dich zu informieren, um dir eine Meinung zu bilden, um da so unsere großen Themen zu diskutieren. Das war ja auch noch eine ganz andere Zeit, da waren auch noch alle Leute auf Twitter und so, also es hieß auch noch Twitter. Also ne, und viele Leute waren auch noch bei Facebook. Das hat sich ja jetzt alles die Landschaft hat sich einfach total verändert, aber in dieser Zeit eben. Und genau, unsere Debatten haben sich eben in diese sozialen Medien verlagert und wir haben aber auch gesehen, dass sehr, sehr gezielt Menschen plötzlich angegriffen wurden, attackiert wurden, weil sie eben, keine Ahnung, sich gegen Rassismus eingesetzt haben, für Feminismus, für Klimapolitik. Also es waren immer so bestimmte Themen, Migration war zum Beispiel auch so ein Thema. Auch Menschen, die sich insgesamt für demokratische Themen ausgesprochen haben, der Haltung gezeigt haben, die sehr, sehr massiv plötzlich angegriffen wurden mit Tausenden von Kommentaren, also richtig organisiert. Und dann gab es so die ersten Studien eben dazu, dass das tatsächlich organisiert ist, dass vieles von dem eben aus vor allen Dingen rechtsextremistischen oder rechtsradikalen Kreisen kam, die eben schon das Internet gesehen haben als einen Raum, wo sie eben einerseits ihre Meinungen und ja Parolen irgendwie verbreiten können. Und gleichzeitig, wo sie eben die Stimmen, die ihnen dann ja widersprechen, die für andere Werte stehen, ja einfach platt machen können, indem sie sie mit Hasskommentaren überfluten, indem sie herausfinden, wo sie wohnen, ihre Familien bedrohen, Frauen mit Vergewaltigung bedrohen, mit sexualisierten Beleidigungen und so weiter. Und das hat total gut geklappt. Und da haben wir dann damals eine Studie gemacht. Und da haben wir eben gesehen, dass die Betroffenheit hoch ist, aber dass das vor allen Dingen was mit uns allen macht, uns als Gesellschaft. Also denen, die zuschauen und sehen, du zum Beispiel setzt dich für Feminismus ein und kriegst danach einen Shitstorm. Dann denke ich mir, also ich habe keinen Bock, dass danach meine Familie bedroht wird, wenn ich hier was zu Feminismus sage. Also sage ich einfach nichts mehr zu Feminismus im Netz. Und genau, das und dieser Effekt einfach, dass über 50% der Leute, die gar nicht betroffen waren, aber eben gesehen haben, dass andere angegriffen wurden, gesagt haben, wir äußern uns einfach nicht mehr so oft zu bestimmten Themen, weil wir eben sehen, was anderen passiert, weil wir Angst haben. Das war für uns so die Zündung zu sagen, das kann nicht sein, dass Menschen sich selber zensieren, weil sie Angst haben, von anderen im Internet angegriffen zu werden. Und das ist ein riesengroßes Problem und wir wussten auch nicht, wie wir das jetzt lösen sollen, aber wir dachten, wir fangen erstmal mit was an. Und wir fangen damit an, die Menschen, die betroffen sind, zu unterstützen. Und so ist HateAid entstanden und damals als erste deutsche bundesweite Beratungsstelle für Menschen, die im Internet jegliche Formen von Gewalt erfahren.
Und ab wann würdest du sagen, sollte man zu euch kommen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf meine Social-Media-Kommentare schaue und ich letzte Woche bei der Demo rund um Colleen Fernandes beziehungsweise sexualisierte Gewalt im Internet war, habe ich zum Beispiel auch so einen Kommentar abbekommen von wegen, ich sei Abschaum und erst recht, weil ich da mit meinem Baby war, weil ich es total wichtig finde, dass auch das Baby, auch wir sind jetzt nicht in der Menge, aber halt irgendwie schon mitbekommt, hey, guck mal, hier passiert was und ich das symbolisch irgendwie gut finde, wenn das Kind dabei ist. Natürlich auch noch umso wichtiger, wenn das Kind mehr mitbekommt. Und direkt wurde ich als Abschaum bezeichnet. Müsste ich jetzt schon zu euch kommen oder würdest du das empfehlen oder ist das in Anführungszeichen übertrieben?
Auf jeden Fall solltest du zu uns kommen. Also ab dem Moment, wo du ein Störgefühl hast, wo, ne, also ich meine, das ist schon eine sehr persönliche Beleidigung. Du hast dich exponiert mit deinem Kind und dann eben so bezeichnet zu werden und so angegriffen zu werden, auch wenn du jetzt sagst, gut, ich könnte das auch liegen lassen, das hat ja was mit dir gemacht. Es hat ja was mit dir gemacht, ne? Du hast dich so exponiert und dann wurdest du so angegriffen. Und da ist es auch völlig irrelevant, ob das jetzt strafrechtlich relevant ist oder nicht. Erstmal ist es eine Gewalterfahrung und die solltest du bearbeiten. Da kannst du zu uns in die Beratung kommen, ein Beratungsgespräch führen und gucken, okay, wie kann ich vielleicht meine persönlichen Daten schützen, falls ich nochmal weiter angegriffen werde? Wie kann ich damit auch emotional umgehen? Wie kann ich mich besser wappnen? Weil ich meine, du bist halt sehr präsent, du wirst dich auch weiter exponieren. Wie kann ich mich vielleicht auch gut vorbereiten auf sowas? Wie kann ich dann, genau, auch emotional mit sowas umgehen? Auch das ist was wir machen. Also ich glaube, wenn du exponiert bist und wenn du sowas abbekommst, das, was die meisten Leute machen, ist einfach warten und es nagt an einem. Und wenn du solche Erfahrungen nicht schnell genug bearbeitest, das ist zumindest unsere Erfahrung, dann machen die was mit dir. Die bleiben in deinem Unterbewusstsein. Vielleicht das nächste Mal nimmst du nicht mehr dein Baby mit, weil du denkst, mein Gott, eigentlich wollte ich ja, dass das schon sieht, wie die Mutter irgendwie hier engagiert ist und dass hier sich Dinge in Deutschland ändern. Aber gleichzeitig habe ich auch solche Kommentare abbekommen, sollte ich wirklich mich so verhalten, ne? Also da siehst du ja schon, das macht dann schon könnte schon eine Verhaltensänderung machen. Und ich finde, das ist ein guter Gradmesser zu sagen, hat das was mit mir gemacht? Egal was. Und auch egal, ob das strafrechtlich relevant ist oder ob andere dir sagen, komm, das musst du aushalten. Ab dem Moment kannst du zu uns kommen und mit uns sprechen. Und das ist dann, da sind wir für dich da.
Das heißt, wir haben auf der einen Seite dieses persönliche emotionale Störgefühl und eben das Risiko, dass ich eine Verhaltensänderung aufgrund von Ängsten eingehe. Und auf der anderen Seite natürlich das Strafrechtliche. Ab wann ist denn etwas strafrechtlich relevant im Internet?
Genau, es gibt unterschiedliche Paragraphen. Die meisten davon gibt es auch im analogen Leben. Also Sachen, die auch im analogen Leben eben strafbar sind, sind auch im Internet strafbar, wie zum Beispiel eine Beleidigung, eine Verleumdung. Also wenn Lügen über dich erzählt werden, üble Nachrede, Morddrohungen sind strafbar, dann Vergewaltigungsandrohungen sind strafbar. Das ist übrigens eine Straftat, die erst seit dem Internet ja, die erst vor einigen Jahren eingeführt wurde, weil eben ja Vergewaltigungsandrohungen etwas sehr Spezifisches für das Internet sind und im analogen Raum nicht so oft vorkommen. Genau, also es gibt unterschiedliche Straftatbestände. Holocaustleugnung zum Beispiel ist auch eine Straftat, Hakenkreuze zu posten, also verfassungsfeindliche Symbole. Es gibt sozusagen so einen ganzen Katalog von Sachen. Aber was ich, glaube ich, wichtig finde, ist, um eine Anzeige zu erstatten, müssen wir nicht als Betroffene beurteilen, ob das Ganze eine Straftat ist oder nicht. Das prüfen dann Strafverfolgungsbehörden. Ne? Also man kann etwas anzeigen, von dem man auch nicht sicher ist, ob das jetzt eine Straftat ist oder nicht. Strafverfolgungsbehörden, die prüfen das dann und die sagen dann entweder, nee, tut mir leid, es ist keine Straftat und stellen das ein, oder sie verfolgen das halt weiter. Und viele Betroffene sagen halt, ich bin mir nicht sicher, muss ich das nicht noch aushalten? Ist das vielleicht eine Straftat oder ist das nicht? Das ist nicht unsere Aufgabe als Betroffene, das zu beurteilen, sondern das ist etwas, was Strafverfolgungsbehörden beurteilen müssen. Und deswegen, ja, sollte man sich auch nicht zurückhalten, wenn man denkt, es könnte eine Straftat sein, das auch anzuzeigen.
Ich könnte mir vorstellen, dass einige aber auch denken, dass sie nicht zu früh anzeigen wollen, in Anführungszeichen, weil sie dann vielleicht die Sorge haben, oh je, dann hat diese Person oder vielleicht auch eine Gruppe dahinter mich aber erst recht auf den Kicker, wenn ich sie wegen eines Kommentares, zum Beispiel eben Abschaum, direkt anzeige und dagegen vorgehe. Und die sich dann denken, oh, jetzt zeigen wir es dir aber erst recht.
Ja, und das kann ich auch total gut verstehen, weil das zum Teil auch passiert, ne? Dass eben, wenn man sich dann wehrt, dass man dann eben noch mehr angegriffen wird. Und gleichzeitig ist es so, ne, also wenn jemand, ich gebe dir jetzt mal ein analoges Beispiel, wenn jemand kommt und anfängt, dich sexuell zu belästigen und es nur so, es war ja nur die Hand auf dem Schenkel oder es war ja nur kurz die Hand an der Brust, dann zu sagen, jetzt zeige ich das nicht an, weil vielleicht, ne, könnte die Person dann noch übergriffiger werden. Oder wenn jemand zu dir kommt und dir irgendwas klaut und du sagst, das war ja nur so eine Kleinigkeit, zeige ich lieber nicht an, sonst kommt die irgendwie das nächste Mal wieder. So können wir nicht agieren. Ne? Also das kann nicht, also das, ne, das ist sozusagen, da schützen wir Täter. Da lassen wir auch Verhalten durchgehen. Da lassen wir erstmal, also da verschieben wir auch Grenzen von Verhalten, was okay ist oder nicht, weil wir eben nicht anzeigen, weil wir uns eben nicht wehren. Das heißt, ich kann jede, das ist natürlich immer sehr individuell und ich kann auch jede Person, das kann ich völlig verstehen, ich respektiere das auch, wenn die sagt, nee, ich möchte das nicht, möchte die andere Seite da nicht provozieren, aber eigentlich sollten wir alle anzeigen, um diese roten Linien nicht so leicht verschieben zu lassen, ne? Also genauso wie es im analogen Leben auch eben diese roten Linien nicht verschoben werden sollten. Und deswegen rate ich sehr dazu und wir sind ja auch da, um Menschen auch bei sowas zu begleiten zum Beispiel.
Okay. Was ist denn euer erklärtes Ziel, sage ich mal? Ich habe euch im Intro ja jetzt schon ein bisschen vorgestellt, aber vielleicht kannst du noch mal formulieren, was denn eure Ziellinie ist.
Weißt du, Ronja, das Internet, die sozialen Netzwerke, die haben mal als was richtig Cooles angefangen. Leute haben sich da vernetzt, wir haben uns da ausgetauscht. Ganz viele Gruppen, die vorher zum Beispiel durch den normalen Journalismus überhaupt gar keine Stimme hatten, haben da plötzlich eine Stimme bekommen. Viele Themen, über die man so vorher nicht gesprochen hat oder wo andere bestimmt haben, wie man über die spricht oder die es vielleicht gar nicht in die Nachrichten geschafft haben, sind jetzt plötzlich virale Themen. Also Leute, die auch, also wenn du dir auch die InfluencerInnen zum Beispiel anguckst, wer da so InfluencerInnen-Stars sind, die wären in der Vor-Internet-Zeit wahrscheinlich im Fernsehen oder in den normalen Medien nie groß rausgekommen. Das heißt, wir haben eigentlich eine riesengroße Diversität bekommen. Und gleichzeitig aber ist das Internet auch ein Hort geworden und vor allen Dingen in den letzten Jahren vermehrt für Gewalt, für Desinformation, also für Lügen, die verbreitet werden. Nicht nur von ganz normalen Leuten, auch nicht nur von RechtsextremistInnen, sondern auch zum Beispiel von aus Russland, aus China, wo Desinformationskampagnen plötzlich in Deutschland und in anderen Ländern gelauncht werden, wo eben, genau, Frauen massenhaft sexualisierte Gewalt erfahren, Millionen von Deepfakes, die wir sehen, die auf Pornoplattformen verbreitet werden, wo Kinder- und Jugendschutz nicht eingehalten wird, also wo Kinder süchtig gemacht werden mit Algorithmen, wo sie viel zu früh Gewalt und auch pornografischen Inhalten ausgesetzt sind. Das heißt, wir haben sozusagen diese zwei Seiten. Und das, was wir bei Hate8 wollen, ist, dass wir wieder zurückkommen zu dieser ersten Seite. Dass das Internet ein Ort ist, wo unsere Grundrechte gelten, wo unsere demokratischen Werte gelten, wo Sachen wie Kinder- und Jugendschutz, Schutz von Frauen, Schutz von Minderheiten, dass unsere Wahlen nicht manipuliert werden können, dass das ein Raum ist, wo eben genau das alles passieren kann, wo wir alle mitmachen können, wo es viele Stimmen gibt, die nebeneinander existieren. Die können sich auch ganz hart streiten, aber ohne Angst zu haben vor Gewalt, ohne manipuliert zu werden. Ne, also diese ganzen negativen Effekte, die möchten wir gerne beheben. Und das ist unser erklärtes Ziel. Also ein Internet wieder zu einem positiven Ort zu machen, wenn du so willst.
Und das soll in Augen mancher eben auch Teil einer riesengroßen Kampagne sein. Radikale Aktivisten, die eine Zensurbehörde leiten, so bezeichnet das US-Außenministerium euch, also dich und deine Kollegin, nämlich, und ihr habt mittlerweile auch Einreiseverbot in die USA. Das heißt, das, was ihr macht, beschäftigt ja mittlerweile nicht mehr nur Deutschland, sondern logischerweise eben auch das geht bis in die USA hinein, weil dort eben die ganzen Tech-Konzerne, mit denen ihr euch ja auch beschäftigt, indirekt, sitzen. Wie hast du von diesem Einreiseverbot erfahren?
Am 23.12. nachts, also jede Person kann sich vielleicht jetzt mal kurz überlegen, was sie am 23.12. abends gemacht hat. Ich war auf jeden Fall zu Hause, hatte irgendwie zu Abend gegessen, wollte gerade ins Bett gehen, hatte auch schon mein Pyjama an und wollte dann, einfach, weil ich Geschäftsführerin bin und da guckt man einfach immer noch mal einmal aufs Handy, bevor man irgendwie abends ins Bett geht. Ja, und dann habe ich gesehen, dass eben meine Co-CEO Josephine schon mich irgendwie 10-mal angerufen hatte, nachts um kurz vor 12. Und dann war mir klar, okay, irgendwas muss richtig Schlimmes passiert sein, wenn die mich am 23.12. anruft. Genau, dann habe ich sie zurückgerufen und dann, so habe ich es dann erfahren. Also jemand hatte Josephine eine Nachricht geschickt, eine Person, die das schon gesehen hatte. Es wurde ja auf Twitter veröffentlicht. Also Marco Rubio, der US-Außenminister, hat einen Tweet auf Twitter abgesetzt. Und dann Undersecretary Sarah Rogers, auch aus dem Außenministerium, hat zwei Tweets abgesetzt, wo es richtig so eine Biografie über Josephine und mich gab, warum wir jetzt hier diese Einreiseverbote bekommen. Ja, und das war dann, also mein Heiligabend war damit natürlich gelaufen, kannst du dir vorstellen. Ja, so war das.
Was hat sich in dem Moment für euch verändert? Also ihr wart dann ja auch auf einmal auf einer anderen Bühne nochmal präsent, wenn euch tatsächlich die US-Regierung oder Teile der US-Regierung so präsent im Internet platzieren, eure Biografie teilen, Bilder teilen von euch. Ne? Was hat das mit eurem eigenen Postfach in dem Moment gemacht?
Ja, also wir waren halt, ne, also du siehst, wir sind halt plötzlich in so einen geopolitischen Konflikt gekommen. Ne? Also mitten rein, wir als eigentlich eine kleine Organisation aus Deutschland. Und genau, das war natürlich ein Akt der Repression, ein Einschüchterungsversuch der US-Regierung. Und am Ende ging es nicht, natürlich waren wir betroffen und wir als Personen auch, ne, aber das ist auch eine Taktik, die wir auch aus unserer Betroffenenberatung kennen. Also wir kennen, ich habe Josephine angeguckt, ich habe gesagt, du, die machen genau das Gleiche jetzt mit uns, was die Hater eigentlich mit unseren Klientinnen machen. Ne? Die greifen nicht, die greifen nicht die Institutionen an, die greifen nicht Hate Aid an, sondern die greifen uns als Personen an, weil wir vulnerabler sind. Ne? Weil wenn man uns sagt, ihr könnt nicht mehr einreisen und eure Familien können nicht mehr einreisen und eigentlich müsst ihr auch noch Angst haben, vielleicht noch mehr Sanktionen zu bekommen, dann macht das was mit uns. Und genauso betrifft es auch es betrifft natürlich auch die Organisation, aber also Personen persönlich anzugreifen, sie so ins Spotlight zu stellen. Wir waren am 24.12. überall in den Medien, irgendwie, da habe ich mein Foto gesehen. Das ist natürlich erstmal, oder wenn du auch denkst, mein Gott, das Außenministerium der Vereinigten Staaten, so eine krasse Institution, die plötzlich, ne, also dich sozusagen als kleine Person hier in Deutschland dann so targetet, das ist schon einfach, genau, das ist erstmal sehr, sehr einschüchternd. Und gleichzeitig war uns aber auch sofort klar, die Message, die geht nicht an uns, weil wir als Hate Aid, wir machen super Arbeit und so. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass wir nicht auch tolle Sachen machen, aber wir sind natürlich nicht, wir haben ja nicht die Macht, die uns da irgendwie zugesprochen wird. Überhaupt nicht. Wir sind eine NGO aus Deutschland. Also, ne? Aber es geht um was anderes. Es geht darum, dass wir eben, so wie auch die drei anderen Sanktionierten, uns engagieren dafür, dass eben Plattformen reguliert werden. Weil was ich gerade schon gesagt habe, um an unser Ziel zu kommen, zu sagen, dass das Internet sicherer wird, kannst du nicht nur mit Strafrecht und Zivilrecht kannst du nicht hantieren. Weil du sonst immer erst agierst, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn das Deepfake schon veröffentlicht ist. Wenn sozusagen die Straftat schon passiert ist, dann greift eben Strafrecht. Was wir machen wollen, ist zu verhindern, dass Straftaten so schnell passieren. Und deswegen wollen wir, dass Plattformen reguliert werden. Das wollen nicht nur wir, sondern das will auch die Europäische Union. Es gibt auch ein großes Gesetz in Europa, das eben Plattformen regulieren soll. Und wir sind Teil, also wir haben auch eine Rolle in diesem Gesetz als NGO. Da ist eben angelegt, dass NGOs bevorzugt Inhalte bei den Plattformen melden können. Und das machen wir für unsere Betroffenen. Und
das heißt, ihr seid, um das nochmal ganz kurz zu erklären, ihr seid eine Trusted Flag Organisation oder richtig. Trusted Flagger Organisation. Was bedeutet das dann ganz konkret?
Das bedeutet besondere Hinweisgeber. Das heißt, wir wurden zertifiziert von der Bundesnetzagentur, die ist die Aufsichtsbehörde hier in Deutschland. Und die haben eben gesagt, okay, es gibt sehr viele illegale Inhalte im Internet und wir wollen, dass illegale Inhalte so schnell wie möglich bei den Plattformen verschwinden. Aber nicht jede Person von uns ist Juristin. Das heißt, Menschen, die Sachen melden, also wenn du jetzt was meldest, zum Beispiel dieses Abschaumbeispiel, weißt du nicht, ist es ein legaler Inhalt oder ist es ein illegaler Inhalt? Wenn da jetzt nochmal eine juristische Person drauf guckt, die kann relativ zu 90-95% einschätzen, ist das ein illegaler Inhalt oder nicht. Das heißt, bestimmte Trusted Flagger wie wir haben eben JuristInnen, die sich die Inhalte nochmal angucken und dann bei den Plattformen melden. Und deswegen sind die sehr, sehr viel wahrscheinlicher als Inhalte, die normale NutzerInnen melden, sind die sehr, sehr viel wahrscheinlicher illegal. Und deswegen sind die Plattformen verpflichtet, sich diese Inhalte als erstes anzugucken. Also Inhalte, die wir melden, kommen sozusagen ganz oben auf den Stapel, weil sie höchstwahrscheinlich illegal sind und sie sind dann auch verpflichtet, sie schnell zu prüfen und dann auch schnell aus dem Internet zu entfernen, falls die Plattformen eben auch sagen, ja, das ist illegal. Das heißt, wir entscheiden nicht darüber, ob Inhalte gelöscht werden, aber wir gucken vorher, sind die wahrscheinlich illegal? Da haben wir Expertise gesammelt in den letzten 7 Jahren und eben auch juristische Expertise in-house. Das mussten wir auch bei der Bundesnetzagentur anzeigen und sorgen eben dafür, dass vor allen Dingen, also die Inhalte kommen vor allen Dingen von unseren KlientInnen, die bei uns in die Beratung kommen. Und die kommen halt ja mit unterschiedlichen Sachen und dann können wir denen sagen, okay, wir melden das für euch als Trusted Flagger und dann könnt ihr euch sicher sein, wenn das wirklich illegal ist, die Plattform also zustimmt, dann wird das relativ schnell gelöscht. Und das haben wir jetzt auch gesehen. Also wir haben jetzt unseren ersten Jahresbericht rausgegeben. Und da, wo die Plattformen die Inhalte bearbeitet haben, unsere Inhalte, haben sie sehr viele Inhalte auch entfernt. Und das lässt ja den Rückschluss zu, dass eben ja wir eine gute Expertise haben und Inhalte, die wir melden, zum größten Teil eben auch illegal sind. Ich muss aber auch sagen, das ist auch in unserem Bericht rausgekommen, vor allen Dingen die Porno-Plattformen, zurück zum Thema sexualisierte Deepfakes, haben sich zum großen Teil überhaupt nicht zurückgemeldet oder auch viel, viel weniger entfernt als andere Plattformen.
Okay, krass. Und ihr jetzt zurück zu eurem Einreiseverbot beziehungsweise der Tatsache, dass ihr eben mittlerweile auch der US-Regierung ein Dorn im Auge seid. Welchen Rückhalt hättet ihr euch denn dann von der deutschen Regierung eigentlich erhofft? Denn im Prinzip macht ihr ja aktuell das, wozu auch die deutsche Regierung oder vielleicht auch die EU ein Stück weit Verantwortung trägt oder beziehungsweise eine Fürsorge gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Da geht ihr ja in Vorleistung und genau das macht ihr ja. Welchen Rückhalt habt ihr dadurch die Regierung erfahren oder eben auch nicht?
Also du sagst es, ne? Wir erfüllen eine Aufgabe vom Europäischen Parlament. Also wir sind sozusagen mandatiert, auch durch eine deutsche Aufsichtsbehörde. Wir werden auch öffentlich gefördert. Und die US-Regierung, also wir setzen uns dafür ein, dass der Rechtsstaat im Internet durchgesetzt wird, dass Betroffene von digitaler Gewalt schnell geholfen wird und deren, sowas wie sexualisierte Deepfakes eben auch schnell entfernt werden. Und plötzlich sanktioniert uns eben diese US-Regierung. Und was total positiv war, dass sich der Außenminister, Herr Wadephul, am gleichen Tag, am 24.12., das ist halt Heiligabend auch gewesen, hat sich sofort öffentlich geäußert. Und auch die Bundesjustizministerin, Frau Hubig. Das war sehr, sehr positiv. Zum Beispiel in England, da gab es ja auch 2 Sanktionierte, da hat sich gar niemand gemeldet. In Frankreich da ist ja Thierry Breton sanktioniert worden, da hat sich Macron persönlich auch an seine Seite gestellt. Also das war super, aber dann waren wir eben recht alleine lange Zeit. Also dann hat man uns, ja, wir mussten uns dann selber einen Termin beim Auswärtigen Amt besorgen, weil wir natürlich Fragen hatten, was bedeutet das, was bedeutet, dass die Familien auch betroffen sind, können wir noch in andere Länder reisen, die vielleicht mit den USA irgendwelche Abkommen haben. Also es waren so ganz viele Fragen und was wir eben auch gehört hatten war das, und was auch in diesem Tweet so angedeutet wurde von dieser Sarah Rogers, war, dass man eigentlich uns anders sanktionieren wollte. Also man wollte nicht nur Einreiseverbote machen, sondern man wollte eigentlich das machen, was mit dem Chef des Internationalen Gerichtshofs für Menschenrechte gemacht hat. Also wirklich alle US-amerikanischen Konten abschalten von Microsoft, Google, Amazon, Netflix alles platt machen. Das sind die sogenannten Magnitsky-Sanktionen. Und eben zum Beispiel auch die Visa-Karten dann sperren, ne? Und darauf hinwirken, dass uns Konten gekündigt werden. Also das waren wirklich viel, viel drastischere Sanktionen. Und wir hatten natürlich 1000 Fragen und da mussten wir uns ein bisschen selber zusammensuchen. Und so richtig helfen konnte man uns auch nicht richtig, weil es eben, ja, weil man gesagt hat, sowas gab es noch nicht, das ist ein neuer Fall. So auf diese, also Einreiseverbote gibt es viele schon, aber in dieser Art und Weise so exponiert zu werden, das haben wir so noch nie gesehen. Es ist sehr schwer, mit der US-Regierung irgendwie zu kommunizieren gerade. Das ist auch Teil der Wahrheit, muss man auch sagen. Also die normalen Kanäle funktionieren nicht mehr so richtig. Die Trump-Regierung ist halt sehr, sehr anders als alle Regierungen, die es irgendwie vorher gab. Und auch die Europäische Kommission hat sich am 24.12. geäußert, aber dann war auch Schweigen im Walde. Und ich meine, wir sind jetzt da ausgesucht worden, sanktioniert zu werden, aber eigentlich war das ja so ein Zeichen an die Europäische Kommission zu sagen, passt mal auf, Leute, wenn ihr weiter hier Plattformen in Europa reguliert, dann dann sanktionieren wir Leute, dann schüchtern wir NGOs ein, dann schüchtern wir WissenschaftlerInnen ein. Und Donald Trump hat das sehr, sehr klar gesagt, auch schon bevor dieses Einreiseverbot kam. Er hat halt gesagt, wenn in Europa die Plattformen, die großen Meta, X und so weiter, wenn die reguliert werden, wenn die Europäische Kommission also ihr Gesetz auch durchsetzt, dann sieht er das wie zum Beispiel Strafzölle. Dann wird er mit Strafzöllen reagieren. Oder J.D. Vance hat vor der Wahl gesagt, dann würde man die Hilfen für die NATO streichen. Und dieses Einreiseverbot gegen uns, ist 2 Wochen, nachdem das allererste Bußgeld durch die Europäische Union unter diesem neuen Gesetz verhängt wurde. Und es ist die Antwort auf dieses Bußgeld gegen X. Und und es ist jetzt für alle so ein bisschen so, okay, können wir eigentlich noch diese Funktionen, die ganzen anderen Trusted Flagger fragen sich das natürlich, die ganzen WissenschaftlerInnen, die zur Plattformregulierung arbeiten, können wir das eigentlich überhaupt noch machen, wenn wir danach solche Repressionen von der US-Regierung erwarten müssen und wir nicht richtig wissen, wird eine deutsche Regierung hinter uns stehen? Also für uns stellt sich auch zum Beispiel die Frage, wenn jetzt wirklich zum Beispiel unsere Konten gesperrt werden, und wie ich dann Mitarbeitende nicht mehr bezahlen kann. Oder wenn unsere ganzen IT-Produkte irgendwie, also ne, wenn wir irgendwie keine US-amerikanischen Unternehmen, guck mal in dein Handy, ne, es kommt alles aus den USA. Wenn wir die nicht mehr nutzen können, wer unterstützt uns dann? Dann sind wir als Organisation ja platt. Wenn das nicht klar ist und das nicht nur für uns nicht klar ist, sondern für ganz viele andere, dann bedeutet das, dass eben der Zivilgesellschaft auch ja sich zurückhalten wird, vielleicht nicht mehr zu bestimmten Sachen forschen wird, nicht mehr so laut sein wird, sich auch nicht mehr für Plattformregulierung einsetzen wird und sich auch nicht mehr eben in diesem ganzen Gesetz als Trusted Flagger zum Beispiel engagieren wird. Und das ist ein riesengroßes Problem. Also das war schon ein sehr, sehr symbolischer Akt, der jetzt uns getroffen hat, aber der sozusagen dieser ganzen Community und eigentlich auch der Europäischen Kommission gilt. Und bisher gab es eben nur große Worte, aber noch nicht richtig Taten.
Das heißt, es geht um sehr, sehr viel mehr. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass im Zweifel auch auf dem Spiel steht, dass du deine Mitarbeiter nicht mehr bezahlen kannst, wenn da die Konten eingefriert werden. Ich würde gerne ganz generell mit euch nochmal über das Thema oder mit dir über das Thema Finanzierung sprechen. Denn ein bisschen irritierend ist ja auch, dass unter anderem CDU-Politiker Christoph Bloß jetzt gesagt hat auf seinen Kanälen, dass linksaktivistische Organisationen wie HateAid keinen Cent der hart erarbeiteten Steuergelder mehr erhalten. Wie gesagt, CDU-Politiker, also Teil der aktuellen Regierung in Deutschland, damit steht er ja auch nicht hinter euch, sondern stellt euch in gewisser Weise auch nochmal Beinchen, kann man sagen. Was hat das jetzt mit euch gemacht? Also erstmal diese Aussage, die ist ja sehr aktuell, die hat er, glaube ich, letzte Woche getroffen.
Also ich muss sagen, mich hat das geschockt. Kann ich nicht anders sagen. Weil Herr Ploss das auch am gleichen Tag gesagt hat, als eben die ganze Geschichte mit Colin Fernandes rauskam und so viele Betroffene von sexualisierten Deepfakes, die bei uns in der Beratung seit Jahren irgendwie waren, ja, die wir betreuen, dann zu sagen, diese Leute sollen einfach nicht mehr betreut werden, für die soll es einfach keine Unterstützung mehr geben. Das war echt schon ein Schlag ins Gesicht. Und Theresa Krone hat es dann auch, die ist ja auch Klientin von uns, hat es dann auch gesagt. Also für sie war das auch so schockierend zu sehen, dass die einzige Organisation, die sie unterstützt hat in diesen Fällen, bei ihren sexualisierten Deepfakes, dass die jetzt plötzlich, dass ein Mitglied der Regierung, Partei plötzlich sagt, ja, ich freue mich, dass die jetzt nicht mehr finanziert werden und die dann eben auch diese Arbeit nicht mehr machen können. Also das fand ich schon schockierend. Und was ich aber auch schockierend fand, war, dass eben diese ganzen Verschwörungserzählungen, die jetzt schon seit einigen Jahren auch hier in Deutschland aus so rechtspopulistischen Kreisen und auch rechtsextremistischen Kreisen über uns verbreitet werden, dass die mittlerweile auch anscheinend, ja, wenn man Herrn Ploss anguckt, in der CDU auch verfangen. Also dass der wirklich glaubt, wir wären Linksextremistinnen. Dass der wirklich glaubt, wir würden hier irgendwelche parteipolitische Politik machen oder so. Wir sind eine Beratungsstelle. Wir beraten Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind. Wir setzen uns für Kinder- und Jugendschutz ein. Wir sind da für die Frauen, die jetzt zu uns auch wirklich nochmal verstärkt nach dem Fernandes-Fall kommen und die betroffen sind von sexualisierten Deepfakes oder von sexualisierter Gewalt. Ne, dafür setzen wir uns seit Jahren ein. Und dann eben zu sagen, das hätte irgendwas mit Linksextremismus zu tun, das finde ich schon, finde ich schon total bedenklich. Und ja, hat mich einfach auch geschockt und habe ich auch aus der CDU niemand gehört, der dann auch irgendwie widersprochen hat oder gesagt hat, Moment mal, so geht das nicht, oder Herrn Ploss irgendwie zurückgepfiffen hat, sondern das ist so ein bisschen im Äther irgendwie weitergegangen. Genau, und es war halt eben an einem Tag, wo Karin Prien, die Familienministerin, angekündigt hat, dass sie eben im nächsten Jahr das Förderprogramm Demokratie Leben neu ausrichten wird und erstmal wir und viele andere Organisationen im nächsten Jahr nicht mehr automatisch gefördert werden. Also wir finanzieren darüber die Hälfte unserer betroffenen Beratung. Und dass wir uns zwar neu bewerben können für eine Förderung, aber es völlig unklar ist, ob die eben auch bewilligt wird. Das heißt, für uns bedeutet das, dass ich meinen Mitarbeitenden sagen muss, in der Beratung, ich weiß nicht, ob ihr nächstes Jahr noch bei uns arbeiten könnt. Und das bedeutet auch, dass wir den Menschen, die jetzt in unsere Beratung kommen und die zum Teil wirklich lange betreut werden, denen wir auch eine langfristige Perspektive auch bei uns bieten wollen, weil viele von denen einfach auch traumatisiert sind, weil die auch immer wieder, so wie vielleicht du auch, ne, als Influencerin ja auch immer wieder digitale Gewalt abbekommen, denen jetzt nicht sagen können, dass wir sie im nächsten Jahr noch betreuen können. Und das ist wirklich schon dramatisch.
Das heißt, um auf eure Finanzierungsstruktur zu schauen, ihr finanziert euch auf der einen Seite durch die öffentliche Förderung Demokratie Leben. Und wie finanziert ihr den Rest aktuell?
Genau, also die betroffenen Beratungen finanzieren wir aus öffentlichen Mitteln. Einerseits durch Demokratie Leben und zum anderen durchs Bundesjustizministerium. Und ich finde das auch wichtig, weil wir da eine staatliche Aufgabe meines Erachtens nach übernehmen. Nämlich, wir kümmern uns um die Betroffenen von digitaler Gewalt. So wie ein Frauenhaus sich um Frauen kümmert, die eben analog Gewalt abbekommen haben oder Frauenberatungsstellen. Ne? Also das ist einfach eine öffentliche Aufgabe. Deswegen, ich denke, das ist da schon richtig, also die Finanzierung ist da schon richtig angesetzt. Dann machen wir noch ganz viel andere Arbeit. Wir unterstützen zum Beispiel auch Betroffene dann, vor Gericht zu gehen gegen TäterInnen und finanzieren auch zum Beispiel Gerichtsprozesse. Das finanzieren wir komplett aus Spenden, aus Stiftungsgeldern, aus Geldern von zum Beispiel Lotterien. Und dann gibt es einen dritten Bereich, das ist unsere Advocacy-Arbeit, also unsere Arbeit, wo wir eben uns stark machen, dass es neue Gesetze gibt. Jetzt zum Beispiel im Bereich der sexualisierten Deepfakes fordern wir jetzt schon seit 3 Jahren, dass die Erstellung und die Verbreitung von sexualisierten Deepfakes eine Straftat wird. Und in diesen 3 Jahren haben uns nicht so viele Leute zugehört und dieses Problem auch nicht richtig erkannt. Und ich bin wahnsinnig froh, dass es jetzt endlich passiert. Und so ist es in ganz vielen anderen Bereichen. Vergewaltigungsandrohung, habe ich am Anfang schon mal gesagt. Das war keine Straftat und wir haben uns sehr, sehr dafür eingesetzt, dass das eben auch eine Straftat wird, weil wir eben in unserer Beratung gesehen haben, das kommt so oft vor, das passiert so vielen Frauen, hier ist eine Lücke, wir brauchen einfach diesen Straftatbestand. Und genauso setzen wir uns ja auch für die Regulierung von Plattformen ein und das finanzieren wir eben auch komplett aus Stiftungsgeldern und aus freien Spenden. Also nicht aus Steuergeldern.
Ja. Okay, krass. Und genau diese Struktur, also alles, was ihr tut, steht damit eben auf der Kippe. Jetzt muss man ja aber eigentlich auch sagen, es ist relativ wahrscheinlich, dass ihr dieser Prüfung standhalten könnt und eben deutlich machen könnt, das, was ihr macht, ist essentiell und das, was ihr macht, ist wichtig. Oder wie realistisch hältst du, dass euch da tatsächlich der Geldhahn zugedreht wird?
Also die Hälfte der Beratung, da bin ich sicher, die bleibt. Das hat uns das Bundesjustizministerium auch schon so angedeutet, dass das geht weiter. Das steht für die überhaupt nicht zur Debatte. Aber im Familienministerium, bei Demokratie Leben, ist alles offen. Also da bin ich überhaupt nicht so zuversichtlich, sondern das Programm soll umgestaltet werden. Nach welchen Kriterien ist jetzt noch, wissen wir noch nicht. Und ob wir dann da reinpassen. Und gerade wenn ich eben solche Aussagen höre wie von Herrn Ploss, dann, ne, der eben auch zur Regierungspartei gehört und sagt, wir wären irgendwie Linksextremistinnen, dann bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob auch die CDU das unterstützen wird, dass wir nochmal gefördert werden.
Wow. Okay. Um nochmal ganz kurz auf diesen Fall von Colleen Fernandes und rund um das Thema Deepfakes zurückzukommen. Was fordert ihr denn da jetzt ganz konkret? Also wenn wir uns eben noch nicht so sehr mit dem Thema Deepfakes auseinandergesetzt haben und auch anderen KI-Inhalten, die gibt es ja nicht erst seit gestern oder seit einem Jahr, sondern die gibt es, wie du schon gesagt hast, seit einigen Jahren. Was fordert ihr da ganz konkret?
Genau, es gibt sie ja seit einigen Jahren und es gibt sie vermehrt, weil wir jetzt halt einfach auch die KI so gut geworden ist. Also weil es früher, als wir die ersten Fälle bei uns reinkamen, war es wirklich noch so, es waren Einzelfälle. Da haben Leute wirklich sehr viel Zeit reingesteckt. Das war aufwendig. Und jetzt hat sich das verändert. Jetzt kannst du einfach mit FaceSwap-Apps, mit Nudify-Apps, kannst du Frauen ausziehen oder Personen ausziehen. Das kann man natürlich auch mit Männern machen, aber es sind meistens Frauen. Du kannst Personen ausziehen.
Ja, das ist ja schon fast wieder tatsächlich lustig, in Anführungszeichen, dass ganz viele Apps oder ganz viele Tools das bei Männern eben gar nicht können, weil sie darauf nicht trainiert sind.
Das sondern stimmt.
Sie können es de facto ja meistens nur bei Frauen.
Richtig.
Also das allein das ist ja schon der Wahnsinn.
Genau, und da siehst du halt auch, dass diese Apps auch gemacht wurden, um eben Frauen auszuziehen. Zum Beispiel die ganzen Apps, die auf den Pornoplattformen werben mit möchtest du nicht mal deine Kollegin ausziehen oder möchtest du nicht mal deine Ex-Freundin ausziehen oder so, genau. Oder möchtest du die vielleicht in Hardcore-Porno-Video rein manipulieren, genau. Oder es wird halt in Telegram-Gruppen angeboten für ein paar Dollar, kannst du das kaufen, dass eben Deepfake-Pornos von jedweder Person, wo du eben ein Foto von der reinschmeißt, dass das eben gemacht wird. Und es ist tatsächlich kinderleicht. Also ich habe mir auch diese Apps runtergeladen, ich habe es ausprobiert. Es ist wirklich, wirklich kinderleicht. Und so kinderleicht, dass eben auch Kinder zum Teil sich das runterladen. Also wir hatten jetzt einen Fall in der Schweiz vor kurzem, wo 14-jährige Jungs von ihren Schulkolleginnen aus dem Internet, von Insta, die Bilder genommen haben und dann eben solche sexualisierten Deepfakes erstellt haben und dann, genau, und dann eben in Klassenchats verbreitet haben. Also es ist tatsächlich easy. Und deswegen, das Erste, was wir fordern, ist eben, dass die Erstellung und die Verbreitung von solchen sexualisierten Deepfakes, dass sie eine Straftat wird, weil das ist sie im Moment noch nicht. Und die Erstellung ist so wichtig, weil weil niemand, also auch wenn man jetzt zum Beispiel sich den Fernandes-Fall anguckt, niemand, nicht mal der eigene Ehemann, sollte das Recht haben, solche Inhalte von einem erstellen zu dürfen und haben zu dürfen. Das ist einfach ein ganz massiver Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht. Und das andere ist eben, dass hinter dem, genau, und das kann aber nur ein Anfang sein, weil hinter dem, und das, deswegen habe ich das gerade auch nochmal so erklärt, hinter diesem Erstellen und Verbreiten, da steckt ein Business, da steckt ein ganzes Ökosystem, was mit der Verletzung der Würde von Frauen Geld verdient. Das sind die Apps, die sind ja nicht zum Spaß da, das ist ein Geschäftsmodell, ne, weil das eben es eine Nachfrage gibt. Deswegen kommen auch diese ganzen Apps auf den Markt. So, das sind die Porno-Plattformen, wo das verbreitet wird und wo damit mit jedem Klick wieder Geld einfach generiert wird. Das ist Google, weil ganz viele von diesen Inhalten findest du eben in der Google-Bildersuche. Das heißt, auch Google verdient damit mit. Das heißt, wir haben sozusagen, dann sind die Hosting-Provider, ne? Das sind die App-Stores, in denen diese Apps irgendwie runterzuladen sind. Das heißt, man muss an dieses ganze Ökosystem ran. Und deswegen, unsere weitere Forderungen sind zum Beispiel, dass eben diese Nudify-Apps, dass die verboten werden. Dass bei diesen FaceSwap-Apps man eben keine Deepfakes mehr von in sexualisierten Inhalten, also in Pornos oder in Bildern, in Nacktbildern irgendwie machen kann. Das kann man bei den Apps, da kann man so eine Sperre einbauen, dass das eben eingebaut wird. Und wir fordern eben, dass gerade die Porno-Plattformen, dass eben da die viel besser Inhalte löschen und auch Inhalte, die illegal sind, dass wenn die bei den Pornoplattformen einmal angezeigt werden, also wenn du jetzt von dir ein Deep-Nude oder ein Deep-Fake-Video findest, dann ist es im Moment noch so, dass du auf die Pornoplattform gehen musst und dich suchen musst, jeden Tag. weil du immer wieder auftauchst, weil Leute dich runtergeladen haben, dich wieder hochgeladen haben. Und jedes einzelne Bild und jedes einzelne Video musst du als betroffene Person bei den Plattformen hochladen. Und das ist für die Betroffenen so schlimm.
Melden, meinst du?
Ja, das, genau, musst du melden, genau. Und das ist für die Betroffenen so schlimm, weil das so retraumatisierend ist. Und weil es sie auch ihr ganzes Leben lang verfolgt. Weil bisher ist es so, wenn die Bilder einmal im Netz sind, du kriegst sie da nicht mehr raus. Und deswegen ist auch eine unserer großen Forderungen zu sagen, wenn das einmal gemeldet wird, dann müssen die Plattformen auch proaktiv dafür sorgen, dass diese Bilder dann entfernt werden. Und man muss auch eben über Konsens reden. Also wir haben hier Uploader, die loaden einfach die ganze Zeit irgendwelche Inhalte hoch und die Plattformen sagen, ja, ist uns doch egal, aber eigentlich müssten sie auch dafür verantwortlich sein, sicherzustellen, dass die Inhalte, die da von Frauen hochgeladen werden, auch mit dem Konsens der Frauen hochgeladen werden. Und auch das ist im Moment nicht so. Das heißt, also meines Erachtens nach, man muss an das Ökosystem ran und man muss dafür sorgen, dass es eben nicht mehr lukrativ ist, Frauen in dieser Art und Weise zu entwürdigen im Internet.
Wir haben jetzt einmal gehört, wie groß das Problem auf der Metaebene ist, aber hinter jedem Upload steckt ja auch eine Person, die daran Freude findet. Was hast du dazu noch zu sagen?
Also, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das muss man sich wirklich vorstellen. Also wir reden hier von Millionen von Deepfakes im Internet und hinter jedem dieser Deepfakes steckt halt ein Täter. Also eine Person, die dieses Deepfake erstellt hat, die es hochgeladen hat, die es geteilt hat, die daran Freude hat, die das lustig findet und die jetzt eben ja plötzlich sieht, dass plötzlich Straftatbestände eingeführt werden sollen. Und das wollen die natürlich nicht, weil die wollen eigentlich damit weitermachen. Die jetzt sieht, dass irgendwie ganz Deutschland angewidert auf sie guckt und sagt, wie kann das denn sein? Wie kann man denn sowas Schreckliches machen? Und genau, und das wollen die natürlich nicht. Das heißt, was die jetzt machen, ist, die versuchen abzulenken. Und die versuchen, die Debatte weg von den betroffenen Frauen, auch weg von ihrer Täterschaft zu lenken. Und deswegen, ja, denken sie sich irgendwelche Verschwörungserzählungen aus. Sie beleidigen Colleen, sie sagen, sie sei ein Flittchen, sie hätte sich ja ausgezogen, deswegen sei sie selber schuld, sie würde lügen. Sie greifen uns als Hilfsorganisationen an, sie diskreditieren uns, sprechen von irgendwelchen organisierten Kampagnen, diskreditieren die Justizministerin, die jetzt neue Straftatbestände einführen will. Also es ist wirklich, und was man da im Internet liest, man kann es sich nicht ausdenken, ne, an Geschichten. Also ich hätte mir auch nicht vorstellen können, solche wilden und kruden Theorien zu lesen. Aber natürlich, ne, haben ganz viele Täter jetzt ein Interesse daran, dass bloß nicht Strafverschärfung kommt, dass bloß nicht über Gewalt gegen Frauen gesprochen wird. Und was man eben auch gesehen hat, ist bei Google zum Beispiel in den Trends, was hat getrendet, während Frauen irgendwie Solidarität organisiert haben, Kundgebungen organisiert haben, geschockt waren, getrendet haben eben Suchen nach Colleen Nude, Colleen Porno, also nach Inhalten, also Männer haben sich hingesetzt und haben diese Deepfake-Pornos von ihr gesucht. Und ich glaube,
das hat mich echt nochmal schockiert, muss ich sagen. Also ja. Als ich das gesehen habe, war ich so angewidert, weil ich so dachte, wow, Leute, Männer, habt ihr gerade nichts anderes zu tun.
Also ich muss auch sagen, es hat mich auch angeekelt, aber gleichzeitig habe ich dann auch gedacht, okay, es überrascht mich auch nicht, weil ja, es sind die gleichen Männer, die es halt auch toll finden, sich solche Inhalte anzugucken. Und die sind auch das Problem. Und die sind jetzt halt alle, entweder schweigen die jetzt ganz betreten oder sie sind jetzt irgendwie gerade auf X oder auf irgendwelchen unseriösen Medien und versuchen halt eben alles, um zu verhindern, dass sich jetzt wirklich was ändert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nicht ablenken lassen, dass wir bei den Betroffenen bleiben, dass wir dabei bleiben, dass wir hier ein riesengroßes Problem haben, dass wir das lösen müssen, dass wir das langfristig lösen müssen für uns, für unsere Töchter, auch für uns als Gesellschaft. Einmal natürlich auf so einer strafrechtlichen Seite, auf einer regulatorischen Seite, aber ich glaube, auch langfristig müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, warum finden so viele Männer das toll, Frauen so auf diese Art und Weise zu erniedrigen? Und das ist tatsächlich meines Erachtens auch ein tiefes gesellschaftliches Problem, für das wir auch nochmal andere Lösungen finden werden müssen.
Ja, und ich glaube, es ist auch ein Problem in kleinen Männergruppen. Also was uns hier aktuell wirklich noch fehlt, ist die Empörung unter Männern. Es gab jetzt durchaus natürlich auch Männer, die sich solidarisch gezeigt haben und auch öffentlich den Instagram-Post abgesetzt haben oder auf LinkedIn gepostet haben und gesagt haben, wie angewidert sie sind, auch gerade vom expliziten Fall von dem, was Colleen passiert ist. Aber es erfordert ja eigentlich viel, viel mehr Mut, das in die kleine WhatsApp-Gruppe, in die Fußballgruppe, in die, keine Ahnung, Kegelgruppe, in im Nachbardorf oder keine Ahnung wohin zu schicken und zu sagen, Jungs, das hier ist ein Problem, von dem wir als Männer irgendwie Teil sind, wo wir wirklich die Verantwortung tragen, dass sowas aufhört. Und deswegen mein Appell an euch, passt auf, seid wachsam, habt nochmal irgendwie sexualisierte Inhalte oder beziehungsweise auch das, was euch im Alltag passiert, habt da ein Auge für, werdet laut, wenn ihr das beobachtet und lasst uns da gegenseitig mehr auf die Finger gucken und auch in die Verantwortung nehmen und darauf aufmerksam machen, wenn wir etwas tun oder sagen, was unpassend ist, auch wirklich im ersten Moment vielleicht nicht als der Übergriff erscheint, sondern halt etwas, was halt der erste Schritt in etwas ist, was halt beschissen ist oder was sich für eine andere Person beschissen anfühlen könnte. Und das bräuchten wir ja, dass also mehr Männer untereinander empört sind und nicht nur auf Plattformen, also jetzt öffentlichkeitswirksam erzählen, wie schockiert sie sind.
Ja, total. Sehe ich genauso.
Wow, crazy. Ich kann nur Danke sagen für eure Arbeit. Ich finde, das, was ihr macht, ist extrem wertvoll, extrem wichtig. Und wie gesagt, es sollte eigentlich gar nicht die Aufgabe sein von einer gemeinnützigen Organisation, sondern nee, das muss tatsächlich auf politischer Ebene, da muss Verantwortung übernommen werden und das Ganze eben auch angestoßen werden. Insofern dickes Danke für das, was ihr da tut und für deine Zeit heute. Für die Zuhörenden, ich verlinke euch alle Infos rund um HateAid natürlich auch nochmal in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr da irgendwie das Bedürfnis habt, auch ganz konkret Kontakt aufzunehmen, weil ihr sagt, hey, das ist etwas, was ich persönlich brauche, wo ich jetzt gerade Hilfe brauche, dann scheut euch da nicht. Annalena hat es eingangs erklärt, alles sollte gemeldet und angezeigt werden. Scheut euch da nicht. Ich danke dir, Annalena, und ich hoffe, allen anderen hat die Folge gefallen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Diese Folge wird jetzt etwas verfrüht hochgeladen, einfach weil ich es so wichtig finde und weil ich denke, das passt ganz gut in die aktuelle Debatte. Aber ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder. Darauf freue ich mich. Und Annalena, dir wünsche ich eine schöne Restwoche.
Dankeschön. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Danke.